Ihr habt euch als Gemeinde nach meiner Information in den letzten Wochen mit dem Vater Unser beschäftigt. Da predige ich übrigens auch drüber in Worms seit ein paar Wochen und Monaten. Und ich möchte mal diesen Bezug zum Vater Unser nehmen, um eine Überleitung zu meinem Wort heute hier herzustellen. Ich bin jemand, ich gucke immer genau hin, wo was steht in der Bibel und was drumherum steht. Und das Vaterunser im Matthäusevangelium, also das Vaterunser, worüber ihr auch jetzt Predigten gehört habt, ich konnte mir leider nur die von Jakob von letzter Woche ansehen, über, was war das nochmal, für uns nicht in Versuchung, sondern und so weiter. Das Vaterunser steht im Matthäusevangelium im Rahmen der Bergpredigt. Schon mal von der Bergpredigt gehört? Und das Vaterunser müssen wir in seinem größeren Zusammenhang verstehen, denn alle vier Evangelien stellen Jesus unterschiedlich, schwerpunktmäßig unterschiedlich dar. Wir haben deswegen vier Evangelien, nicht fünf oder drei oder sechs oder sieben, weil hier werden die vier wichtigsten Aspekte des Herrn dargestellt. Das Matthäusevangelium betont Jesus in erster Linie als den messianischen König, der kommen sollte. Deswegen ist Matthäus auch so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Das Evangelium ist das Evangelium vom Reich Gottes. Es ist nicht das Evangelium, obwohl es dazugehört, das Evangelium der Erlösung. Es ist in erster Linie das Evangelium vom Reich Gottes. Und das Reich vor Gottes, da geht es um ein Königreich, weil das griechische Wort Basileia bedeutet nicht Reich, sondern Königreich. Und ein Basileia hat einen Basileus, das ist ein König. Und der König dieses Reiches Gottes ist wer? Das ist Jesus. Sodass die Bergpredigt eigentlich, wenn man das mal in dem Komplettzusammenhang sieht, die Bergpredigt ist wie eine Regierungserklärung des Königs, der gekommen ist, um sein Reich irgendwann anzutreten. Vielfach wird die Bergpredigt missverstanden als ein Forderungskatalog. Viele lesen die Bergpredigt und kriegen den Schreck und denken, ach du Lieber, das wird denn da alles von mir gefordert. Lauter so leichte Dinge wie zum Beispiel, seid perfekt, wo euer Vater im Himmel perfekt ist. Amen. Da freut sich doch jeder Christ drüber. Vergebt euren Feinden. Lauter so leichte Sachen, die man mit links erledigt, oder? Also ich nicht. Die Bergpredigt ist kein Forderungskatalog. Die Bergpredigt ist auch nicht eine Botschaft, die zeigt, wenn du das alles erfüllst, dann wirst du gerettet. Nein, die Bergpredigt ist letztendlich Jesu Regierungserklärung. Er sagt, die, die mich als ihren Herrn annehmen, die werden Teil dieses Reiches, die werden wiedergeboren und die werden zu all diesem fähig sein, was die Bergpredigt beinhaltet. Übernatürlich und nicht aus eigener Kraft. Und mitten in der Bergpredigt haben wir dann das Vaterunser. Und das Vaterunser, ihr habt jetzt darüber gehört, ich weiß jetzt nicht, was ihr da alles gehört habt, aber ich nehme mal die Freiheit, einen Kommentar dazu zu machen. Das Vaterunser ist das Gebet des Reiches Gottes. Es geht um das Reich Gottes. Es geht nicht um in erster Linie um dein persönliches Wohlbefinden oder deine Erlösung oder dass du Brot auf dem Tisch hast jeden Tag. Das ist nebensächlich. Das Vaterunser ist ein Gebet, wo es um das Reich Gottes geht und wo es um Gott geht in erster Linie. Warum fängt das Vaterunser nicht an, vergib uns unsere Schuld? Nein, das Vaterunser hat nicht uns zum Fokus, sondern Gott. Amen. Es geht erstmal um Gott. Sein Wesen, sein Reich, sein Traum, seine Vision, seine Kraft. Amen. Und dann erst können wir sagen, gib uns heute unser tägliches Brot. Und interessanterweise sollen wir zuerst um Brot bitten und dann erst um Vergebung. Ist doch alles, wenn man mal genau hinguckt, interessant, zumindest mal. Amen. Es geht darum, dass das Vaterunser benutzt nur zwei Pronomen, du und wir. Was ist die Botschaft? Ich-Bezogenheit und Egoismus gehört nicht zum Reich Gottes. Punkt. Ende der Diskussion. Ja, die Begeisterung ist wieder unerträglich hier. Das Vaterunser ist nicht zufällig so formuliert, wie es ist. Warum steht da nicht mein Vater im Himmel? Warum steht da nicht, vergib mir meine Schuld? Weil wir eben im Reich Gott, das Vaterunser ist für Mitglieder des Reiches Gottes. Das ist noch nicht mal ein Gebet für Ungläubige. Das Vaterunser ist nicht ein Gebet des armen Sünders, der verzweifelt um Vergebung und Barmherzigkeit fleht. Das Vaterunser ist ein Einswerden mit der Vision Gottes für diese Welt und das ist sein Reich. Amen. Das Vaterunser ist ein Gebet des Reiches Gottes. Da geht es darum, dass Gottes Reich aufgebaut, errichtet wird, erst in mir und dann durch mich. Seid ihr noch da? Halleluja. Ich habe schon Angst gehabt. Das Vaterunser setzt voraus, dass du wiedergeboren bist, weil du kannst Gott nicht Vater nennen, es sei denn, du bist in Christus wiedergeboren. Nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Das ist so eine Irrlehre, die sich da draußen rumschleicht. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle Kinder. Um Kind Gottes zu werden, musst du das tun, was die Bibel sagt. Du musst Jesus Christus als deinen Herrn annehmen. Und bitte nicht nur als seinen Erlöser, weil wer Jesus nur als Erlöser angenommen hat, der ist noch nicht gerettet. Weil die Bibel sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet. Also nur Erlöser können wir knicken. Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann ist er nicht dein Erlöser. Vielen Dank. Ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige, der das hier glaubt. Das Vaterunser setzt voraus, dass du Teil eines Wir geworden bist. Und was ist dieses Wir? Es ist die Gemeinde, oder? Es ist der Leib Christi. Es sind, als du Jesus Christus als Herrn angenommen hast, sind Dinge geschehen, deren du dir gar nicht bewusst warst, die aber trotzdem geschehen sind. Amen. Zum Beispiel, gemäß der Schrift, als du Jesus angenommen hast, sagt die Bibel, denn wir alle, ob Juden oder Nichtchristen, Sklaven oder Freie, Bad Kreuznacher oder Hunsrücker, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das heißt, du kannst nicht Christ sein ohne Bezug zur Gemeinde. Das gibt's nicht. Ich meine, man kann das so entscheiden und so leben, aber es ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Christ ohne Gemeinde ist von der Bibel her eine Unmöglichkeit. Halleluja. Also das Vaterunser, und damit möchte ich überleiten zu dem, was ich heute hier sagen möchte, weil das war jetzt nur die Einleitung, ja, das war jetzt noch nicht die Predigt, nur falls das hier missverstanden wird. Das Vaterunser, da geht es darum, dass Gott über das Gebet, was wir mit ihm sprechen, sein Reich bauen kann. Überleg mal die Formulierung, ich sinne seit Wochen und Jahren drüber nach. Teile des Vaterunsers sind ja gar keine Bitten. Das sind ja Imperative. Geheiligt werde dein Name. Ja, an wen ist das denn gerichtet? Soll Gott jetzt seinen Namen heiligen? Das wäre ein bisschen merkwürdig, oder? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist keine Bitte. Oder? Also in der deutschen Grammatik nicht und in der griechischen übrigens auch nicht so richtig. Das heißt, hier zeigt es sich, dieses Gebet, das sollen und müssen wir beten, und zwar als Kollektiv, weil es als Einzelgebet gar nicht gedacht ist, als persönliches, damit Gott, Gebet ist eigentlich der Hauptmechanismus, den Gott gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. Und er möchte uns damit hineinhaben. Amen. Gottes Thron, sagt die Bibel, steht fest in Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, auch ein Lied, was wir singen. Dein Thron steht fest in Gerechtigkeit. Amen. Und wir haben heute jetzt hier gelesen in unserem Vers, hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Gerechtigkeit ist ein zentrales Thema in der Bibel. Das könnt ihr alle wissen, wenn ihr entweder die Bibel oder mein Buch gelesen habt. Das steht beides drin. Warum ist in jedem Menschen eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Oder ist das so? Denkt ihr? Kennt ihr ganz kleine Kinder, so schon ein klein bisschen älter, so 2, 3, 4 Jahre alt, und die spielen und dann passiert was und dann passiert irgendwas Ungerechtes aus der Sicht eines der Kinder und wo rennen die hin? Zu Mama und zu Papa. Das ist nicht richtig, der hat mir mein Ding weggenommen, der spielt mit meiner Puppe, der hat und das heißt, die Kinder wissen schon von Geburt, was Gerechtigkeit ist. Und die Tatsache, dass wir uns alle nach Gerechtigkeit sehnen, ist dadurch bewiesen, dass uns Ungerechtigkeit emotional anpiekst, oder? Aber diese Gerechtigkeit, nach der sich ja eigentlich jeder normale Mensch sehnt, oder? Ich meine, sogar die Politiker haben dieses Thema schon für sich, weißt du, soziale Gerechtigkeit und so ein Kram, ne? Ja, und dann verdienen die dreimal so viel wie du, der du doppelt so viel arbeitest. Und dann denkst du, das ist auch gerecht, oder? Oder da fährt jemand stundenlang im Kreis mit dem Auto mit 300 Sachen und verdient 630.000 mal so viel wie du in deinem ganzen Leben. Ist auch gerecht, oder? Also wenn wir anfangen, so menschliche Gerechtigkeit zu checken, dann stellen wir fest, die menschliche Gerechtigkeit, da hakt es überall, oder? Oder? Das ist egal, ob das in der Familie ist, in der Ehe, in der Schule. Ich weiß, im Gymnasium. Ich hatte in den ersten 2 Gymnasiums-Schuljahren einen Deutschlehrer. Ich habe immer nur eine 4 gehabt in meinen Arbeiten. Dann hatte ich einen neuen Lehrer und auf einmal, oh Wunder, hatte ich in all meinen Arbeiten eine 3. Also ich gehöre zu denen, die sagen, die 4 ist die 2 des kleinen Mannes. Also mit meinem Abiturdurchschnitt hätte ich maximal Hilfsarbeiter werden können. Der war so schlecht, gerade noch messbar. Und ich dachte, das ist doch komisch, ich schreibe meine Deutscharbeiten immer noch so wie immer und auf einmal habe ich eine 3 anstatt eine 4. Ist das gerecht? Ja, wer weiß, ne? Keine Ahnung. Aus der Sicht des Lehrers war es gerecht, aber aus der Sicht meiner Sicht war es merkwürdig, oder? Und das kommt eben öfter vor, oder? Da passiert was und der eine sagt, das ist doch so richtig und der andere sagt, nee, also das sehe ich aber gar nicht so, oder? Also auf der menschlichen Ebene können wir objektive Gerechtigkeit gar nicht mehr sehen und erfahren, weil die ist ja so relativiert oder degeneriert worden, warum ist denn das so? Dass die Bibel gibt dafür eine klare Erklärung. Die Sünde ist in die Welt hineingekommen und die Sünde hat auch die Gerechtigkeitswahrnehmung der Menschen völlig verzerrt, oder? Das heißt, wir können gar nicht mehr wirklich wissen, was gerecht ist. Ich meine, Leute lesen die Bibel und lesen dann, dass Gott im Alten Testament Dinge anordnet, wo wir heute sagen würden, der wird vors Kriegsgericht gestellt, oder? Und dann denken wir, das kann doch nicht gerecht sein. Ja, weil wir sind so weggekommen vom Verständnis von dem, was Gerechtigkeit wirklich ist, dass uns nur noch die menschliche bleibt und da ist eigentlich alles relativ, oder? Da hat man ja gar keine Sicherheiten mehr. Also unsere einzige Hoffnung ist, dass wir müssten eigentlich so ein Gerechtigkeitsreset machen, alles zurück auf Grundeinstellung und nochmal fragen, was ist denn überhaupt Gottes Gerechtigkeit? Wir haben heute gesungen, dass Gott ist ja unbestrittenermaßen 100% gerecht, oder? Sein Thron steht fest in Gerechtigkeit. Aber was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Und die Gerechtigkeit Gottes, mit der wir als erstes uns auseinandersetzen müssen, ist die Gerechtigkeit Gottes in Bezug auf unsere Erlösung. Und da hat Gott entschieden, keiner soll erlöst werden durch eigene Leistung oder eigenes Hinzutun, sondern alle sollen erlöst werden, wie wir auch gesungen haben, durch Gnade. Amen. Das heißt, Gott erlöst die, die das Geschenk der Erlösung, der Gnade im Glauben annehmen. Und er hat das getan durch Jesus Christus. Amen. Und somit ist Gerechtigkeit geschaffen, weil jetzt hat jeder die gleiche Möglichkeit, gerecht zu werden vor Gott und Gerechtigkeit Gottes zu erfahren. Amen. Es geht nicht über Leistung. Was ich interessant finde, ist, dass wir reden ja viel darüber oft in unseren Gemeinden, dass Jesus Christus, hat er unsere Sünden ans Kreuz getragen? Was meint ihr? Ja, nein? Fast alle? Und das stimmt, aber eine Differenzierung, die man selten hört, also ich, vielleicht ist das ja bei euch anders, aber ist, dass Jesus sagt, die Schrift in 2. Korinther 5, 21, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein Unterschied, als dass er hat unsere Sünden getragen, oder? Natürlich spricht auch die Bibel davon, dass er unsere Sünden getragen hat, zum Beispiel in 1. Petrus 2, irgendwo 2, 23. Aber es ist ein Unterschied. Das Blut Jesu, und das ist alles, was wir aus dem Abendmahl herausziehen können, das Blut Jesu ist vergossen worden für unsere Sünden. Also das, was wir gemacht haben. Amen. Aber der Leib Christi wurde zur personifizierten Sünde am Kreuz und ist deswegen getötet worden. Und weil dieser getötete Leib von den Toten aufersteht, sagt die Schrift uns heute, dass wir in dieses neue Leben hineinkommen können. Eine völlig neue Identität. Amen. Das ist das Wunderbare der Erlösung. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln, denn wir waren verwachsen mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch es mit seiner Auferstehung sein. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes sagt, wenn du Jesus Christus angenommen hast als Herrn, dann bist du wiedergeboren. Dann ist das, was Schuld war, Sünden war, was du gemacht hast, das ist gecancelt, das ist ans Kreuz genagelt. Dein Konto steht wieder auf einer schwarzen Null. Aber, und das wird leider oft zu wenig betont, durch den getöteten Leib Jesu Christi, also die personifizierte Sünde am Kreuz, durch sein Sterben und Auferstehen, haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder von Neuem geboren zu werden, und eben nicht nur Vergebung der Sünden zu haben, sondern eben auch eine vollkommen neue Natur. Amen. Weil wenn Christen, egal welcher Fraktion, sich auf dieser Ebene weiter aufhalten, dass Gott hat meine Sünden und Schuld vergeben und jetzt habe ich keine Sünden mehr gegen mich, das ist zwar gut und sehr erfreulich, es ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Das Evangelium ist viel besser und viel größer als Sündenvergebung. Ich möchte Sündenvergebung jetzt bitte nicht kleinreden. Amen, ihr versteht mich. Aber da ist noch mehr im Paket. Die Frage, die ich heute noch mal stellen möchte, und das hat Gott mir einfach aufs Herz gegeben, er weiß es, bist du wirklich wiedergeboren? Weil Jesaja sagt, blick auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Die meisten denken zu wissen, wer sie waren, bevor sie wiedergeboren wurden. Einige haben es schon wieder vergessen. Aber viele Christen wissen eigentlich gar nicht, wer sie denn jetzt geworden sind. Ich habe mal so überschlagen, ich war in den letzten 5 Jahren habe ich in mindestens 60 Gemeinden in USA, Mexiko, Guatemala, wo war ich noch, in Argentinien, Spanien und Deutschland gepredigt. Und ich habe gemerkt, dass viele Christen immer noch kein klares Verständnis von dem haben, was sie in Christus geworden sind. Und das ist schade, weil da geht viel Potenzial verloren für das Reich Gottes. Für einen selbst natürlich auch. Dieser Vers sagt, blick auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid und so weiter. Also erstmal sagt uns dieser Vers 1, niemand soll auf sein eigenes Tun sehen, wenn es um seine Identität geht, sondern auf das, was Gott getan hat. Die Erlösung ist von Gott gewirkt und er hat Fakten geschaffen für dich, erst in Christus und dann über deinen Glauben an Christus und alle Inhalte seines Erlösungstodes, damit du in diesen Fakten leben kannst. Aber du kannst das überhaupt nicht selbst produzieren. Amen. Du kannst es aber glaubensvoll annehmen. Für mich persönlich ist diese Formulierung, Blick hin auf den Felsen, aus dem du gehauen wurdest und so weiter, in gewisser Weise wirkt das im Neuen Testament paraphrasiert oder ausgedrückt mit der Formulierung, aus Gott geboren sein. Die Frage ist nicht, glaubst du an Jesus? Du kannst ja an Jesus glauben und auch immer noch in die Hölle gehen. Lies mal Johannes Kapitel 8. Glauben an Jesus, das ist nett, aber das rettet in dem Sinn auch noch nicht. Weil wenn du ihn nicht zu deinem Herrn machst, dann kannst du alles glauben, was du willst. Das rettet nicht. Bei allem Respekt. Die Bibel sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das heißt, wenn die Welt dich immer noch überwindet, könnte es sein, dass du noch nicht aus Gott geboren bist. Oder? Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Aber an was sollst du glauben? An deine Fähigkeit zu glauben oder sollst du an das glauben, was Gott getan hat? Amen. Und lass uns das mal ein bisschen genauer uns ansehen. Das Evangelium der Gnade sieht vor, dass wir von Neuem geboren werden und durch diese neue Geburt können wir von Gott aus, der schafft Fakten, auf die ich immer wieder hinweise, egal wo ich bin, ich werde nicht müde. Die Frage ist, ob wir das im Glauben wirklich überhaupt annehmen. Und ob wir das dann auch so annehmen, dass es unser Leben total verändert. Gemäß der Bibel ist Folgendes passiert, als du Jesus als Herrn angenommen hast. Und Jesus kann man nicht als Baby annehmen. Amen. Das ist in jeder Beziehung unmöglich. Erstens erhielten wir eine neue Natur. Wenn wir aus Gott geboren sind, haben wir die göttliche Natur in uns. Amen. Der Same Gottes bleibt in uns, sagt 1. Johannes 3, Vers 9. Zweitens haben wir den Stand der Gerechtigkeit des Sohnes erhalten. Das heißt, wir sind nicht den Zustand der Gerechtigkeit, sondern den Stand, der uns eine Position vor Gottes Thron schenkt. Drittens ist der Heilige Geist in unser Leben gekommen. Er wohnt jetzt in uns und zwar mit allem, was er darstellt. Seiner Kraft, seiner Frucht und seinen Gaben. Amen. Wo wohnt er? Sag mal so. Sag mal Hallo, Heiliger Geist, von mir aus, wenn du möchtest. Der ist nicht mehr nur auf dir oder mit dir oder um dich, der ist in dir. Deswegen finde ich alle Lieder witzig, die singen, Herr, ich bin näher zu dir. Weil ich frage mich immer noch, wie kann ich näher zu Gott sein, als Gott mir schon ist. Also wenn er da drin ist, dann näher geht's nicht. Amen. Es ist eine Frage des Bewusstseins, ja. Du kannst dich von Gott fern fühlen, aber Fakt ist, der ist in dir, wenn du wiedergeboren bist. Beim Christentum, so wie ich es verstehe und auch versuche zu leben, geht es nicht um ein gutes Lebensgefühl, um nette Veranstaltungen, so schön wie sie sein magen, Gemeinschaftszeiten, Spaß in der Gemeinde und so weiter, freudiges Laubkehren am Samstag, das ist alles wunderbar. Aber lass uns doch mal ehrlich sein, beim Christentum in seiner Kernaussage geht es in erster Linie um Leben und Tod und das in Ewigkeit. Amen? Seid ihr damit einverstanden? Alles andere kann Spaß machen, aber es ist eine Tod, also wirklich im wahrsten Sinne, nicht metaphorisch gesagt, es ist eine todernste Angelegenheit. Wenn du Jesus Christus nicht als deinen Herrn angenommen hast, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann sagt die Bibel, dann wird irgendwann der Zorn Gottes sich gegen dich aufmachen. Und du wirst in Ewigkeit verloren sein und getrennt sein von Gott. So ernst ist das. Amen. Da will ja wohl keiner hin. Und deswegen spricht die Bibel ja auch von einer Heilsgewissheit, von einer Glaubensgewissheit für die, die wiedergeboren sind. Der Wiedergeborene, der weiß, der für den ist dieser Bibelvers, den ich jetzt hier mal zitieren werde, eine Realität. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich weiß, dass wir alle haben Zeiten der Versuchung, oder? Wo wir an unserer Erlösung zweifeln. Stimmt das? Aber wenn das chronisch ist, dann ist es ein Hinweis dafür, dass du noch nie von neuem geboren wurdest. Ich habe ein Bild in meinem Wohnzimmer hängen, da ist der Strand drauf, wo Gott 1978 im August akustisch zu mir gesprochen hat. Ein Jahr später habe ich mich bekehrt, wie ihr vielleicht wisst. Und jedes Mal, wenn ich so sekundenlange Zweifel habe, dann muss ich nur das Bild ansehen und sagen, okay, das ist in Ordnung. Nehme ich nicht an. Zweifeln ist nicht schlimm, aber im Zweifel zu leben, das ist nicht das Leben des Wiedergeborenen. Man kann in eine Pfütze fallen, Amen. Aber wie würdest du jemanden bezeichnen, der in einer Pfütze lebt? Oder? Es gibt Psychiatrien für so Fälle, ja. Das ist nicht normal, dass Christen ständig an sich und ihrer Erlösung zweifeln. Das ist von Gott nicht gewollt. Deswegen ist es, möchte ich mal darauf hinweisen, dass es sowas gibt wie Scheinbekehrungen. Scheinbekehrungen, das sind Leute, die sagen, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, die schließen sich so vielleicht sogar einer Gemeinde an. In meiner pastoralen Erfahrung, ich habe in allen Jahrzehnten meines pastoralen Dienstes immer Leute gehabt, die waren immer in der Gemeinde und die haben sich nie bekehrt. Ist das dir auch schon mal passiert? Das kann vorkommen. Es ist schade, aber das passiert. Leute können so tun, als wären sie Christ. Ich meine, wer sollte das letztendlich überprüfen, ob du wiedergeboren bist? Wenn du die richtigen Bewegungen machst, je nach Gemeinde, Hände hoch, in einem bestimmten Winkel bei den Charismatikern, das ist heiliger, Hände runter, Lobpreis im Sitzen, im Stehen, im Springen, im Tanzen, im wilden Schreien, in Stille. Das kann man doch alles nachmachen, oder? Du kannst Gebete nachsprechen, oder? Aber woher, ich meine, eine wahre Bekehrung ist was anderes. Leute können sich aus Gruppenzwang bekehren. Du hast eine Jugendgruppe. Da wird Taufe angesprochen, jetzt lassen sich alle taufen. Und dann lassen sich auf einmal wirklich alle taufen, weil alle denken, oh Gott, nein, wenn ich mich jetzt nicht taufen lasse, wer bin ich dann? Da bin ich außen vor. Nennt man auf Englisch Peer Pressure. Man kann sich aus strategischen Motivationen heraus bekehren. Dir gefällt ein Mädchen, die ist leider Christ, die glaubt wirklich an Jesus. Und du sagst, wie kriege ich die dann? Na gut, wenn ich mich strategisch bekehre, dann habe ich vielleicht Glück. Wäre das eine Bekehrung? Glaub nicht. Ja, ich meine, es gibt historische Beispiele von Leuten, die waren schon Theologen, Geistliche, Prediger, die hatten sich nie bekehrt. Ich möchte mal zwei erwähnen. Luther, der war schon geweihter Priester und hat sich erst Jahre später bekehrt, oder? Luther hat sich scheinbekehrt, weil irgendwo ein Blitz eingeschlagen ist und er gedacht hat, oh Scheiße, jetzt wird es aber gefährlich. Ich glaube, ich muss jetzt Mönch werden. Irgendwann hat er dann das Evangelium verstanden, dem Herrn sei Dank. Amen. Der Gründer der Methodistenkirche, John Wesley, hat jahrelang schon gepredigt, bevor er sich bekehrt hat. Der hat sich bekehrt, weil irgendjemand auf dem Schiff nach Amerika die Herrenhuter ihm das Evangelium mal erklärt haben. Ne? Ich habe so ein kleines Video gesehen im Internet, da wurde der berühmte Schweizer Psychiater Carl Jung interviewt in seinem hohen Alter. Und da fragt der Interviewer diesen Psychiater, sehr berühmt, ob er denn an Gott geglaubt hatte, also als junger Mensch. Und dann sagt er, oh ja. Und dann fragt der Interviewer, glauben Sie jetzt an Gott? Und darauf antwortete Carl Jung, jetzt? Schwer zu beantworten. Ich weiß es. Ich brauche nicht mehr zu glauben. Ich weiß es. Der Mann hat offensichtlich eine Begegnung mit Gott gehabt, hoffe ich. Was weißt du denn? Ich stelle dir ein paar Fragen und daran kannst du mal so ein bisschen abschätzen, ob du wirklich wiedergeboren bist. Bist du bereit dafür? Amen. Die meisten werden den Test bestehen. Für die anderen verkaufen wir Asbestschuhe und Anzüge, weil es irgendwann heiß werden kann. Erste Frage. Hör mal genau zu. Ist der Glaube für dich eine ständige Belastung oder Bürde, an der du eigentlich keine Freude hast? Musst du beten? Musst du Bibel lesen? Musst du in die Gottesdienste gehen? Etc. pp. Lebst du in einem ständigen inneren Unfrieden? Oder weißt du, dass wenn du jetzt stirbst, dass du zu Jesus gehörst? Das wäre ideal, weil jeder kann von uns zu jeder Zeit den berühmten Löffel abgeben. Zweitens, hast du ständig ein schlechtes Gewissen? Gehst du abends ins Bett und denkst, was hätte ich alles besser oder mehr machen können? Wirst du ständig davon geplagt, dass du vielleicht nicht gut genug oder nicht genug getan hast? Das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Drittens, hast du Angst vor Bestrafung, wenn du mal versagst? Oder sagen wir es frei heraus, wenn du mal sündigst? Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis. Für wen? Für die in Christus Jesus sind. Christen werden, können und werden sündigen, aber das ändert nichts an ihrer Identität. Christen können in die Pfütze fallen. Amen. Wenn sie da drin bleiben und da drin schwimmen lernen, das kann dann der Roland mal beantworten. Bin ich mir nicht so sicher. Und letzte Frage. Weißt du dich wirklich von Gott, dem Vater, angenommen und geliebt? Das ist eine Sache, die kannst nur du beantworten, oder? Aber es ist etwas, was von der Bibel her vorgesehen ist. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5 zum Beispiel, dass die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden. Spürst du das? Liebe ist doch nicht etwas, was man nicht spürt, oder? Einverstanden? Gut, dann fangen wir mal mit dem Rest der Predigt an. Die Bibel sagt Folgendes zu dir, nur noch als Zusatz. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Amen. Und Gott lädt dazu ein, jeden, der sie nicht hat. Mein dritter Punkt ist, führt deine neue Identität in Christus zu einer Freundschaft mit Gott. Denn hier wird ja in unserem Vers von auf Abraham hingewiesen. Blickt auf Abraham, euren Vater, und Sarah, die euch geboren hat. Ich möchte nur zwei Aspekte Abrahams Lebens anführen, die für mich besonders sind. Erstens, Abraham ist der Einzige, der Freund Gottes genannt wird in der Bibel. Richtig? Und ich frage ganz einfach mal, hast du eine Freundschaftsbeziehung zu Jesus? Ich meine, Jesus übernimmt ja die Terminologie Freundschaft und deswegen ist sie für uns so relevant. Jesus sagt in Johannes 15,15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Jesus lädt zu einer Freundschaft ein. Das ist jetzt ein bisschen mehr als nur an Jesus als Herrn und Erlöser glauben, oder? Das ist ein bisschen enger, das ist ein bisschen tiefer. Aber das ist das, was Jesus für dich möchte. Amen. Das ist übrigens eine gute Nachricht. Ich meine, dass Gott uns Freundschaft anbietet. Jetzt möchte ich, um Missverständnisse zu vermeiden, gleich darauf hinweisen, die Freundschaft, die hier erwähnt wird, sowohl zwischen Gott und Abraham und auch zwischen Jesus und uns, ist jetzt nicht zu verwechseln mit Kumpelei. Jesus ist nicht unser Kumpel. Du kannst mit Jesus keine Pferde stehlen. Das widerspricht seinem Gerechtigkeitsgefühl. Amen. Aber es ist eine Einladung Gottes, wo er sagt, ich will dich ganz nah bei mir haben. Wie definierst du denn Freundschaft? Überleg mal. Ja, das ist das, was Jesus mit dir haben will. Das ist die Dimension oder die Qualität der Beziehung, die er mit dir haben möchte. Ist doch wunderbar, oder? Ist doch besser als Sklave. Weil Jesus sagt, das muss nicht sein. Der zweite Punkt, den ich in Bezug auf Abraham erwähnen muss, ist sein unerschütterlicher Glaube. Und hier möchte ich euch einfach mal eine Bibelüberdosis an den Kopf werfen. Bereit? Ich schlage vor, ich lese es euch freiwillig vor und ihr dürft die Augen zumachen. Lass mal einfach den Text auf dich wirken und vergiss alles andere. Also, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben, der seinen eigenen schon erstorbenen Leib, sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Abraham wird gelobt, weil er Gott geglaubt hat, richtig? Jetzt überleg mal, Abraham hat festgehalten, er hat seinen Durchhänger gehabt, wissen wir ja. Aber er hat trotzdem festgehalten, das Unmögliche zu glauben, oder? Und nebenbei, Klammer auf, er hat sogar geglaubt, dass man mit 99 noch Sex haben kann mit einer 89-Jährigen. Weil das Kind wurde nicht durch unbefleckte Befängnis in die Welt gesetzt, oder? Das heißt, ihr seht, das war ein aktiver Glaube. Die Frage, die ich mir stelle, ist, glauben wir denn unseren Verheißungen? Abraham wurde ein Kind verheißen von einer Frau, die eigentlich keine Kinder mehr kriegen konnte. Glauben wir das, was Gott uns da alles verheißen hat? Das wäre sinnvoll. Ich schließe mal damit, führt deine Identität in Christus, deine neue, führt sie auch zu einer Mehrung. Denn im letzten Teil unseres Verses von heute steht, blickt auf Abraham und euren Vater und Sarah, die euch geboren hat. Und dann lesen wir, Denn ich rief ihn als einen Einzelnen und ich segnete ihn und mehrte ihn. Es ist definitiv der Wille Gottes, dass unser Leben eine Mehrung für andere bringt. Ein Zugewinn. Das heißt, das allererste, was Gott den Menschen gesagt hat, was war das? Seid fruchtbar und mehret euch. Klar, die Deutschen haben daraus seid furchtbar und wehret euch gemacht, aber das kann ich nichts dafür. Seid fruchtbar und mehret euch ist das Erste, was Gott dem Menschen sagt, bevor er in Sünde ist. Und letztendlich sagt Jesus uns dasselbe, geht in alle Welt und macht die Leute zu Jüngern, bevor sie älter werden. Amen. Was ist denn Frucht? Gott erwartet, Jesus erwartet, dass dein Leben, wenn du wiedergeboren bist, dass dein Leben Frucht bringt, richtig? Amen. Das lesen wir ja in Johannes 15. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringt, so bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht, die ihr bleibt, denn in mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen und getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt haben wir sicher schon viel über Frucht gehört in unseren Gemeinden. Ich möchte nur eine einzige Bemerkung hier anfügen. Für wen ist denn die Frucht? Jetzt denkt an das Bild. Wein, also Weinstock, wer ist der Weinstock? Jesus, wer ist die Rebe? Alle Reben mal die Hände heben. Jetzt soll die Rebe, das sind wir sollen Frucht bringen. Also wir sollen Trauben produzieren, richtig? Für wen denn? Und mein Hinweis hier ist folgendes. Die Frucht ist weder für dich noch für Jesus. Weil Weinstöcke und Reben essen keine Trauben. Oder Rosinen oder ähnliches. Für wen ist denn die Frucht? Ja, für den Weingärtner, oder? Für den Georgos im Griechischen. Für den, wo kriegt denn der Weinstock seine Nahrung her? Aus der Erde, die dem Weingärtner gehört. Wie ernährt sich die Rebe? Ja, aus dem Weinstock, oder? Reben ernähren sich nicht von Trauben. Und das ist die Frage, ist dein Leben ein solches, dass es anderen dient und nicht dir? Ich schließe. 2. Korinther 5, 14 bis 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also, wenn wir wiedergeboren sind, dann wissen wir, wer wir in Christus sind. Wir wissen, wo wir herkamen. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, was wir haben, was wir sind. Und wir leben nicht mehr für uns selbst. Und wenn das alles auf dich zutrifft, Halleluja, du bist Teil vom Reich Gottes. Wenn nicht, lade ich dich ein, ernsthaft darüber nachzudenken, Teil dieses Reiches zu werden. Amen. Lass uns kurz aufstehen, ich möchte beten. Vater, ich danke dir im Namen des Herrn Jesus, dass du da bist, um uns immer weiterzuführen in die Erkenntnis deines Willens, auch in die Erkenntnis einfach unseres Vaters im Himmel, aber auch in die Erkenntnis dessen, wer wir sind, die wir wiedergeboren wurden. Ich bitte dich, Vater, dass du uns jetzt allen neu zeigst, wie wir stehen und wo wir stehen, und berühre unsere Herzen, dass wir uns entscheiden können für dich. Im Namen des Herrn Jesus Christus bete ich, Vater. Wenn das Wort dich heute in irgendeiner Weise berührt hat und du merkst, du bist dir nicht sicher, ob du wirklich wiedergeboren bist, dann lade ich dich ein. Komm nach vorne, lass für dich und mit dir beten und nimm Jesus Christus als Herrn an, dass dieser Herr dich erlösen kann, frei machen kann und dich eigentlich zu dem machen kann, wozu du überhaupt geschaffen wurdest. Wir möchten jetzt einfach ein Lied singen zusammen und in dieser Zeit können die, die möchten, nach vorne kommen und sich Jesus anvertrauen. Und wenn du schon gläubig bist oder denkst, gläubig zu sein, du bist dir aber einfach nicht sicher, du hast deine Zweifel, dann lass auch für dich beten, komm auch nach vorne. Es ist nicht gut, dass man zweifelnd lebt. Der Herr möchte dir eine Heilsgewissheit geben, eine Sicherheit. Halleluja.